Deutschlandfunk, Andruck.
Es ist ein bisschen so wie mit 9/11, nur positiv besetzt. Jede und jeder von uns, die den Mauerfall bewusst miterlebt haben, weiß, wo er oder sie an diesem Abend war. Was man gedacht hat, was man in den folgenden Tagen getan oder gesehen hat. Die Freude oder gar die Euphorie dieser Tage Ende 1989, sie ist nicht nur verflogen, sondern es scheint dem vereinten Deutschland zunehmend schwer zu fallen, diesen Glücksfall nach wie vor als solchen zu betrachten. Die Transformationszeit mit all ihren nicht wegzuredenden Leiterfahrungen und Entbehrungen scheint mittlerweile alles zu überlagern. Dabei ist auch das alles nun Vergangenheit, will aber als gefühlte Teilung nicht verschwinden. Wie all diesen Zorn nach all der Freude erklären? Wie zu einer neuen Erzählung finden? Diesen und anderen Fragen widmet sich Ines Geipel, Schriftstellerin, Publizistin, ehemalige Leichtathletin in der DDR, in ihrem neuen Buch Fabelland. Wir haben vor ein paar Tagen darüber gesprochen. Frau Geipel, Fabelland, der Titel Ihres Buches, deutet auf die Legenden und Fabeln hin, die über das Wesen Ostdeutschlands, über seinen Leidensweg und seine Vergangenheit entstanden sind. Können Sie eine oder zwei dieser Fabeln benennen, um es konkreter zu machen?
Zunächst, ich würde denken, es gibt so drei Komplexe, mit denen wir in den letzten Jahren sehr offensiv auch diskutiert haben. Das ist einmal diese Wucht der Doppeldiktatur, die Wucht der Transformation. Und mein Buch ist jetzt sozusagen die Idee gewesen, sich mit der Wucht der Legenden zu befassen, weil das ist in den letzten Jahren auch in verschiedenen Studien immer wieder deutlich geworden, dass das nicht unwesentlich ist. Also wenn man sich überlegt, was konstruieren wir uns eigentlich? Mhm. Und es gibt eine Kernfabel, die tatsächlich schon im Moment der Revolution 89 öffentlich wird und die sich so ein bisschen aufbaut über die Zeit. Und das ist diese Legende vom abgehängten, übernommenen, kolonisierten Osten. Und da habe ich mir verschiedene Elemente angeschaut, zum Beispiel die Regelung der offenen Vermögensfragen, natürlich die Treuhandgeschichte, nochmal Bischofferode. Und ich würde schon denken, das setzt sich sehr kontinuierlich zusammen. Und meine These des Buches ist, bitte eine Neuerzählung.
Ja, eben, Sie versuchen nachzuzeichnen, wie sich die damals, also 89, positive Stimmung im Land gedreht hat. Und Sie haben es gesagt, thematisieren unter anderem die Proteste in Bischofferode wegen der damals drohenden Schließung des Kaliwerks 1993. Sie schreiben, dass damals die Wut begann, geschürt und instrumentalisiert wurde, die ja auch heute Teil der Spaltung ist. Wir haben in dieser Sendung ja auch das Buch von Christian Rau besprochen, Hungern für Bischofferode, das Sie an mehreren Stellen zitieren. Sie beschreiben das Ereignis als aufgeladen, nennen einige Trittbrettfahrer und Nutznießer dieser Wut. Was wurde damals bei diesen Protesten Ihrer Ansicht nach übersehen oder versäumt?
Na, zunächst, der Protest soll überhaupt nicht in Abrede gestellt werden. Also wir verkürzen ja auch in den Debatten sehr schnell. Und ich bleibe dabei, die Not war eine Not und der Streik war ein Streik und absolut notwendig und berechtigt. Nur, das ist ja das Buch von Christian Rau und das ist auch sein Verdienst, dass er sagt, es ist eben nicht der böse Westen gewesen, ja, sondern es sind hier sehr viele verschiedene Interessenten dazugekommen und er nennt es an einigen Stellen, dass es maßgeblich ein linksextremes Milieu aus dem Westen gewesen ist, das dort ein ganzes Stück weit gesteuert hat. Und all diese Elemente, auch in den anderen Teillegenden, habe ich mir genauer angeschaut und war ja selbst auch überrascht, ja, dass sich die Erzählung dann nochmal doch sehr anders zusammensetzt.
Sie schreiben über einen Satz von Heiner Müller von 1990, der bezog sich wohl auf die Wiedervereinigung, von einer Knechtschaft in die nächste nannte er das. Und dieser Satz, sagen Sie, fand damals viel Zuspruch und hielt sich wohl auch über die Zeit. Wann und wo begegnet Ihnen dieser Satz oder dieses Bild?
Naja, das Bild ist schon das Kernbild im Grunde auch oder der Versuch der Abgrenzung gegenüber dem Westen. Und das setzt sich, ich schreibe von einem Chor, von einem vielstimmigen Chor. Es kommen sozusagen in das Debattenfeld immer neue Protagonisten. Und das ist ja zu klären, ja, was ist sozusagen dieses Prinzip der Verleugnung? Also was ist uns so schwer gefallen? Und da versuche ich ein paar Überlegungen. Und eine davon ist, dass wir mit dieser abgehängten Saga oder dieser eindeutigen Opfererzählung im Hinblick auf den Osten und dem notorischen Schuldwesten praktisch uns ein Konstrukt geleistet haben, das uns gesellschaftlich auch ein Stück weit in Bann gehalten hat und aber auch eine Funktion hatte, ja, hatte und hat. Und ich glaube, allein auf die Wucht der Transformation zu gehen, wird uns in diesem deutsch-deutschen Streit nicht helfen. Da gehören in meinen Augen im Hinblick auf den Osten zwei Punkte dazu. Das ist nach wie vor die nicht aufgearbeitete Geschichte Nationalsozialismus. Mhm. Und zweitens die nicht therapeutisierte Gesellschaft. Man muss es ja nicht immer mit einem Vorwurf machen, sondern wir sind einfach eine Nachholbewegung und es geht darum, Dinge nach wie vor kenntlich zu machen, zu analysieren, damit wir aus den politischen Entzündlichkeiten herauskommen.
Ja, diese NS-Vergangenheit, Sie haben einen sehr prägnanten Begriff im Buch gewählt, die vereinte Berliner Erinnerungspolitik, die ja eben doch letztlich gespalten war. Nun ist auch in Westdeutschland ja immer wieder ein Schlussstrich gefordert worden unter das NS-Erbe, sind Opfer marginalisiert oder ausgeblendet worden. Zwangsarbeit etwa wurde erst nach Jahrzehnten breit thematisiert. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, war es dieses verordnete Schweigen, das für Sie auf lange Sicht den Unterschied macht, richtig?
Der Unterschied ist diese instrumentelle Gedächtnispolitik des Ostens und das hat natürlich im Kern mit dem roten Antifaschismus zu tun. Es gab dieses eine Opfer, das war der deutsche Kommunist und das sind immer noch spürbar im Osten sehr heiß diskutierte Themen. Ich hatte gerade mit einem Kollegen, einem Schriftstellerkollegen, eine Diskussion, der sagte dann, ja, aber wir hatten ja 1958 bereits einen Film über Auschwitz. Ja, wir hatten einen Film. Ja, also diese Leistung bei aller Verzögerung, aller Umkämpftheit, aller Verspätung, allen Debatten, aber zu sagen, wir machen diese integrierte Aufarbeitung, ja, und das war ja spät genug. Im Grunde ist das in der westdeutschen Gesellschaft ja erst in den 80er Jahren bis hin über den Mauerfall hinaus möglich geworden. Und das, glaube ich, müssen wir weiter umkämpfen und beharrlich an diesen Themen dranbleiben. Denn wir sehen die Leerstellen ja nur umso mehr.
Sie thematisieren ja auch die Geschichte Ihrer Mutter in Bezug auf die NS-Vergangenheit. Und wenn man jetzt allgemein über transgenerationale Traumata schreibt, dient das ja dem besseren Verstehen, was immer sinnvoll ist. Gleichzeitig bietet dieses Motiv, ja, dass sich solche Dinge eben erklären lassen mit, das kommt daher, weil in der zweiten Generation vor mir war Folgendes. Das erleichtert ja auch so ein bisschen oder gibt die Möglichkeit, Verantwortung eben nicht zu übernehmen. Wie begegnet man denn jetzt dem Phänomen der Doppeldiktatur, wenn man gleichzeitig rücksichtsvoll, aber auch zukunftsweisend sein will?
Zentrale Frage, würde ich denken. Das ist der Konflikt. Ja, also Dinge auch im Historischen zu benennen, gegen diese Derealisierung von Vergangenheit wirklich anzusprechen, anzuschreiben, immer wieder und immer neu. Und gleichzeitig zu sagen, ja, die Hand bleibt geöffnet. Wir versuchen praktisch im Raum miteinander zu bleiben, so schwer der Konflikt ist. Ja, also das ist ein ziemliches Spagat. Ich bekomme das gerade sehr mit, auch gerade in den Familien. Ost wie West, das war mein Klischee mit dem Buch davor, Umkämpfte Zone, dass ich dachte, okay, im Westen ist das alles gemacht. Und in den Veranstaltungen habe ich sehr wohl verstanden, Familien sind schwer umkämpfte Zonen. Und
allerdings,
das ist noch lange nicht, ja, an dem Punkt. Aber es ist unser Stoff, das ist unser Bindstoff. Und gleichzeitig geht es natürlich um eine Neukonturierung, weil es ist eine Doppelhelix des Gedächtnisses, die wir uns anschauen müssen. Das ist ein unglaublicher Spagat, das wissen wir alle miteinander. Und nun wird gewählt und dann sind wir schon wieder in einem neuen Feld.
Sie schreiben über die Phrasen der AfD, so etwas wie männlich werden, politische Korrektheit beenden und ähnliches. Und da gibt es eine schöne Stelle, Zitat, die sich als neu verstehenden Systembrüchler produzierten Sätze dieser Couleur wie Mettbrötchen. Hat mir sehr gut gefallen, dieses Bild. Und Sie kritisieren an der Stelle auch das neue ostdeutsche Selbstbewusstsein, das von der AfD, aber auch von anderen gefordert wird. Dieses Selbstbewusstsein, das könnte ja eine gute Sache sein, wenn das nicht oder wenn das als Gegenentwurf sozusagen zu diesem Opfergestus angelegt wäre, oder?
Na klar, warum nicht? Ja, ostdeutsche Identität. Nur gerade, wenn man sich die Wahl oder das Wahlgeschäft im Osten im Moment anschaut, dann geht das sehr über Heimat, dann geht das sehr über Frieden. Das sind so Schluckwörter, wo ja wie Kaugummi alles gemeint sein kann. Wir müssen schon konkret bleiben. Welcher Frieden für wen? Welche Heimat? Und dieser Konservatismus gepaart mit einem scharfen Zacken Rechtsextremismus, also das kann nicht die Lösung sein.
Ein bisschen gestutzt habe ich. Sie kritisieren ja auch das Buch von Thomas Oberender, Empowerment Ost. Das habe ich zum Beispiel ganz anders gelesen. Also wirklich als Ermutigung und gar nicht so feindselig, wie Sie das offenbar aufgefasst haben.
Na gut, das sind schon sehr deutliche Sätze, die ich ja auch benenne. Mhm. Und ich biete ja mit dem Buch auch an, dass man sich darum streiten kann. Wunderbar, ja.
Die Opfer der SED-Diktatur, schreiben Sie, sind zerstritten. Einige erzählen das Gegenteil von dem, was sie vor 30 Jahren wussten. Das mussten sie im vergangenen Jahr schmerzhaft erfahren, als man versuchte, sie zu diskreditieren, als ihr Anteil an der Aufklärung zum DDR-Doping in Frage gestellt wurde. Persönlich haben Sie sicherlich Ihre Strategien, damit umzugehen. Sie erkennen ja auch und benennen diese Muster. Aber wie gelingt es Ihnen zum Beispiel eben mit diesem Buch jetzt wieder in die Konfrontation zu gehen oder die zu wagen?
Ich habe über Jahre Themen angeboten. Ich wusste, die sind umkämpft. Es ging mir darum, sowohl in der Literaturgeschichte des Ostens die weggedrängten, verbotenen Autorinnen und Autoren ins Licht zu rücken. Genauso war es meine Arbeit im Hinblick auf den Sport, im Hinblick auf die Opfer. Das sind Sachthemen. Wenn man jetzt sozusagen in der Biografie diskreditiert wird, weiß ich, man will nicht zur Sache sprechen. Mhm. Und insofern biete ich ein Buch zur Sache an und hoffe, dass wir gemeinsam bei der Sache bleiben.
Den Einstieg haben Sie aber doch sehr persönlich gewählt. Also diesen Moment des Glücks, der sich ja über das ganze wiedervereinte Land erstmal legte, der sich ja für Sie nicht so gekippt hat, wie für die ostdeutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger, über die wir jetzt gesprochen haben. Warum haben Sie dann trotzdem diesen sehr persönlichen Einstieg über Ihren Neuanfang in Darmstadt und so weiter gewählt?
Weil es der zentrale Augenblick auch im Leben ist und der geht nicht weg, der wird eher stärker, dass wir dieses historische Wunder erleben konnten. Und das ist ja auch die Perspektive, dass ich sage, Mann, oh Mann, wir wollten zur Welt gehören, wir wollten frei sein, wir wollten eine Diktatur loswerden. Und daran zu erinnern und an diese Freude auch zu erinnern, es ist danach vieles gekommen, vieles, was wir uns vielleicht anders vorgestellt haben. Und ich würde auch denken, vielleicht gehört in diesen Prozess auch anzuerkennen, dass wir vieles 89 noch nicht wussten. Wir wussten nicht um ja die Schwere auch der Traumatisierung der Ostgesellschaften. Das gilt ja für ganz Osteuropa. Und insofern würde ich dabei bleiben. Mhm. Ich plädiere für die Neuerzählung, ich plädiere für die Beharrlichkeit und eben auch für die Freude am Streit.
In ein paar Wochen sind die Landtagswahlen zunächst in Sachsen und Thüringen, schließlich in Brandenburg. Sie machen bei einer Veranstaltungsreihe mit, organisiert vom Schriftstellerverband PEN unter dem heiklen Titel »Das wird man ja wohl noch sagen dürfen«. Es geht also um vermeintliche Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Ziel ist es natürlich dabei, miteinander ins Gespräch zu kommen. Was können solche Begegnungen tatsächlich leisten, Ihrer Ansicht nach?
Na, ich hoffe nicht allein Aktivismus, ja, sondern es ist bei aller Versperrtheit der Versuch. Ich werde in Plauen sein. Plauen ist die Stadt der Revolution. Also praktisch dort war der große Anfang. Das berührt mich immer, wenn ich in Plauen bin, diese schönen Fotos auf dieser zentralen Straße. Und ich weiß, ich war im Dezember letzten Jahres in Plauen, dass sehr engagierte Leute, die viel Integrationsarbeit gemacht haben, also im Hinblick auf Ukraine, auf Syrer, heute auf gepackten Koffern sitzen, die eine Vorstellung hatten von einer bunten Gesellschaft, dass Lesben und Schwule sich überlegen, nach Berlin zu gehen und eben von Plauen wegzugehen. Und das sind ja alles doch Situationen oder Tatsachen, in denen wir uns nicht einrichten können.
Ines Geipel war das und wir sprachen über ihr Buch Fabelland. Der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück. Es erscheint diese Woche im S. Fischer Verlag, füllt 310 Seiten und kostet 26 Euro. Das Gespräch war, wie gesagt, aufgezeichnet. Die Veranstaltung in Plauen ist also schon gelaufen.